das Wort immer war es dort, an einem festen Ort. Das Wort ist fort, ausgetrickst, hinterrücks ausgebüxt, heimlich entwichen, ungefragt davongeschlichen. Das Wort ist fort. Ich suche in meinem Kopf herum, krame, dreh und wende und denke, warum? Es muss doch hier sein. Es kann nicht fort sein. Immer war es hier, an diesem Ort, dieses Wort, das ich jetzt nicht finde. Das ist so gemein. Alle Jahre war es mein, gestern noch war es fest in meinem Besitz. Und ich wusste genau, wo es sitzt. Nun ist es fort, das Wort.
Ich bin eigentlich in meinem ganzen Leben mit einem Satz des Apostel Paulus unterwegs gewesen, von dem ich nicht behaupten kann, ich hätte ihn verstanden. Aber ich denke, dass der Blick auf das Thema Demenz ein Schlaglicht auf diesen Satz des Apostels, der so durch die Welt geirrt ist, wirft. Und dieser Satz heißt: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das, wenn ich das richtig verstehe, ist etwas, wenn wir es wagen würden, diesen Satz auf die Menschen mit Demenz anzuwenden oder ihn da wirken zu sehen, dann würde unser ganzes Bild von den Menschen mit Demenz, die wir versorgen, umsorgen und sonst wie müssen, ein anderer werden. Dann würde ein Augenblick die Idee aufkommen können, dass die Menschen mit Demenz uns etwas mitzuteilen haben. Zum Beispiel darüber, dass man nicht leben kann ohne ein Du, ohne die Unterstützung durch andere, was Menschen mit Demenz sehr deutlich erfahren und zum Ausdruck bringen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein gefährlicher Satz, weil wenn wir den ernst nehmen würden, dann würde unsere Vorstellung vom Machertum, von dem, was alles geschehen muss, was wir versorgen müssen, etc., irgendwie einen Bruch bekommen. Und ich will noch gerne einen Satz, der mir wichtig ist, dazu fügen. Der stammt von Novalis. Die Älteren erinnern sich vielleicht aus der Schule noch an diesen Dichter, der diese Geschichte mit der blauen Blume beschrieben hat. Und Novalis hat gesagt, die Antwort ist das Unglück der Frage. Die Antwort ist das Unglück der Frage. Und das ist wieder so etwas, was für mich zum Thema Demenz ganz bedeutend beiträgt. Wir haben keine guten Antworten auf das Thema Demenz, sondern die Demenz stellt uns, die wir noch uns gesund fühlen und kraftvoll zu sein meinen, stellt uns vor das Phänomen, dass wir keine guten Antworten haben. Also, ich habe neulich mit einem Mann gesprochen, 50 Jahre, dessen demente Mutter bei ihm zu Hause wohnt. Und das ist so eine Geschichte, wie sie in der Demenzszene vielfach vorkommt. Die alte Dame kommt jede Nacht ungefähr 5-mal, weckt ihn und sagt, Werner, kommst du jetzt? Das Essen ist fertig. Solche Geschichten gehören ja in diese Demenzszene hinein. Und das ist eine so davon. Und jetzt kann man diese Geschichte umkreisen und fragen, ja, was machen? Und die Antworten, die einem zunächst dazu einfallen, sind eben keine guten Antworten. Man kann die alte Dame festbinden. Man kann ihre Tür abschließen. Man kann sie mit Medikamenten so ruhig stellen, dass sie sich nicht mehr rühren kann. Oder man kann seine eigene Tür abschließen. Oder die vergleichsweise freundlichste Möglichkeit ist vielleicht noch, dass man sie in ein Heim gibt, weil man nicht mehr alleine zurechtkommt. Aber gute Antworten, wie wir sie uns vielleicht wünschen würden, sind das nicht. Und das ist, finde ich, so ein bisschen das Geschenk der Demenz an uns, dass sie uns vor die Frage stellt oder uns mitteilt, ihr stolpert gerade, ihr habt keine Antworten auf unsere Frage. Und was bedeutet das eigentlich? Wo ja auch hinzukommt, dass wir, glaube ich, unsere Lebensform so eingerichtet haben, dass es für Menschen mit Demenz immer schwieriger wird, zurechtzufinden. 50% aller über 70-Jährigen in Deutschland leben allein. So etwas hat es in keiner Gesellschaft der Geschichte jemals gegeben, dass Altsein heißt Alleinsein, Single sein. 50% aller unserer Wohnungen in den Städten sind inzwischen Single-Wohnen und das sind nicht die BMW-Fahrer mit dem Smartphone am Ohr, sondern das sind die alten Leute. Und ich glaube, es liegt völlig offen zutage, dass ein Mensch, der verwirrt ist oder beginnt verwirrt zu sein, schlechter dran ist, wenn niemand mit ihm redet, wenn er keine Begegnung mit Menschen hat und vielleicht zweimal am Tag kommt der Pflegedienst und das ist das Einzige. Und deswegen ist die Demenz auch, oder die Menschen mit Demenz sind Leute, die auf uns zukommen mit ausgestrecktem Finger und sagen, was lasst ihr euch einfallen? Was kann geschehen, damit wir in dieser beschleunigungsbesessenen, innovationsorientierten Gesellschaft irgendwie auch noch einen Platz haben? Das ist die Frage nach einer demenzfreundlichen Kommune, nach einem Ort, an dem es menschlicher zugeht. Wir sind alle Singles geworden oder sind in der Gefahr, Singles zu werden. Und die Menschen mit Demenz sind gewissermaßen unsere Zwillingsgeschwister, die die Hände nach uns ausstrecken oder mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, was ist eigentlich los? Dass wir auch in absehbarer Zeit nicht in die Apotheke gehen können, um uns da die Pille zu holen, die die Demenz wegmacht, das ist klar. Und das bedeutet, dass wir als Christen oder Nicht-Christen die soziale Seite der Demenz ins Auge fassen müssen. Die Demenz ist eine Anforderung an uns, eine Aufforderung, eine Wiedererwärmung der Gesellschaft zustande zu bekommen. Und ich finde, dass diese Rede von der Nächstenliebe oder die Geschichte vom barmherzigen Samariter ja Geschichten sind, die eigentlich uneingelöst uns begleiten und zu denen wir nur greifen müssten, um uns wieder in einen Zustand zu versetzen, gemeinsam, die mit Demenz und die ohne Demenz, dass das Leben wieder gemeinschaftlicher verläuft. Ich habe neulich eine Geschichte erlebt, die ich gerne erzählen möchte, auf einem Altenhilfetag in Frankfurt war das, also nicht so weit von hier. Ich war da eingeladen, um einen Vortrag zu halten über Demenz, was ich viel zu häufig tue. Und ich hatte einen Anschlusstermin. Und ich bin nach meinem Vortrag ganz schnell aus dem Vortragssaal geeilt. Die Glastüren öffneten sich vor mir, wie das heute so üblich ist, und stand schon gleich an der Straßenbahnhaltestelle. Also ungefähr 20 Meter vom Rednerpult bis zu dieser Haltestelle. Und dann stand ich vor einem Fahrkartenautomaten. Ich warf Münzen ein, ich drückte Knöpfe, es gelang mir nicht, irgendwie eine Fahrkarte zu bekommen. Ich, Theologe und so, in mir fühlte wie ein moralisches Dilemma in mir entstanden, nämlich die Frage, soll ich jetzt schwarz fahren oder soll ich den Termin sausen lassen? Nur wird man als Weißhaariger nicht so gern als Schwarzfahrer erwischt. Aber in dem Augenblick, wo sich dieses moralische Dilemma in mir richtig riesengroß aufblähte, fuhr die Straßenbahn hinter mir ein. Und ich musste mich entscheiden. Und in dem Augenblick öffnete sich das Fenster des Fahrerhäuschens und ein glatzköpfig schnurrbärtiger Kopf streckte sich heraus. Und rief über diese Entfernung mir zu, wo willst du denn hin? Ich habe ihm das schnell zugerufen, das war so ungefähr so weit wie da der rote Vorhang. Und er hat mir dann erläutert, wie ich zu einer Fahrkarte komme. Ich kriegte meine Fahrkarte, sprang in die Straßenbahn und war sehr erleichtert. Und dann habe ich gedacht, als ich da saß, die Geschichte hat eigentlich zwei Pointen. Die erste besteht darin, dass ich festgestellt habe, wie schnell das geht, dass man vom Vortragenden zum Thema Demenz zum Verdächtigen wird. Denn ganz sichtlich hatte dieser freundliche Herr die Idee, da steht ein alter Trottel, was ich auch unfraglich war in diesem Augenblick, hoffentlich nur, ein Mensch, der meine Hilfe braucht und die hat er mir gegeben. Die zweite Pointe ist die vielleicht wichtigere, nämlich die ist verknüpft mit der Frage oder mit der Feststellung, dass das, was dieser Mann gemacht hat, der seinen Kopf da aus der Straßenbahn rausgestreckt hat, eigentlich das ist, was wir dringend brauchen. Und zwar hat er einerseits die Sensibilität besessen, die Hilfsbedürftigkeit eines anderen Menschen zu entdecken, wahrzunehmen, zu fühlen. Und gleichzeitig hat er das getan, was wir dringend brauchen. Nämlich er hat die Standards seines und die Rituale seines Alltags durchbrochen und hat etwas getan, was er wahrscheinlich eigentlich nicht durfte. Jedenfalls ist es in seiner Ausbildung bestimmt nicht vorgekommen. Und ich glaube, also eigentlich ist es das, was wir im Moment am dringendsten brauchen, nicht sozusagen eine Besiedlung der Bundesrepublik mit glatzköpfigen und schnurrbärtigen Menschen, aber mit solchen Menschen, die sensibel sind für die Hilfsbedürftigkeit eines anderen und die gleichzeitig den Mut haben, die Gewohnheiten und die Ohnmacht und die Bewegungslosigkeit aufzubrechen und zu sagen, da mache ich was. Und das heißt auch gleichzeitig, dass die Wiederentdeckung von Nachbarschaftlichkeit, von Nächstenliebe, von Freundschaftlichkeit nicht von den großen Taten abhängig ist, sondern von diesem kleinen Akt der 5 Minuten, der 3 Minuten, der 1 Minute Hilfe manchmal nur ist. Die Demenz ist in gewisser Weise etwas, was zu uns gehört. Wir sind eine Gesellschaft der Löschtaste. Wir haben immer weniger im Kopf, aber immer mehr auf der Festplatte. Und insofern korrespondiert diese Vergesslichkeit mit dem, was wir selber sind. Und ich glaube ja, dass man sagen kann, und ich darf es als alter Sack, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das sagen wir mal. Ich darf es vielleicht so sagen, dass diese Gesellschaft natürlich in ihrer Besessenheit von Jugendlichkeit und von ihrer Beschleunigung und ihrer schnellen Erneuerung eigentlich ihren Alten unablässig mitteilt. Alles, was du weißt und was du gelernt hast in deinem Leben, gehört auf die Mülldeponie. all nichts von dem, was die Alten wissen und können, im Grunde genommen für die Jungen noch von Belang ist. Das war früher anders, das ist in Afrika anders, wo die Alten wichtig sind, weil sie etwas wissen darüber, wann das Saatgut ausgebracht werden muss, welche Wetterformation ein Unwetter ansagt, etc., etc. Wir können da nicht zurück, aber wir müssen uns darüber klar sein, dass diese Gesellschaft den Alten sagt, wir amüsier dich, reise rum, steig auf dein Fitnessfahrrad, aber misch dich nicht in das ein, was die Jungen sagen. Jetzt muss ich einmal auf meine Uhr gucken, bitte, ob meine Zeit ist gleich um. Die ist gleich um. So, ich möchte, das waren ja jetzt nur ein paar anreißende Bemerkungen, eine Geschichte noch zum Schluss erzählen, die vielleicht das, was ich jetzt nur so angedeutet hat, noch einmal auf den Begriff bringen kann. Ich habe neulich eine Pflegeoase besucht. Die meisten von Ihnen werden nicht wissen, was das ist. Einige wissen es vielleicht. Ich sage es mal ganz kurz. Menschen mit Demenz am Ende ihres Lebens, die für einen Laien wie mich wie Wachkoma-Patienten aussehen. Und diese letzte Lebensstrecke kann 3 Jahre dauern. Die legen manche in größeren Räumen zusammen, um sie besser versorgen zu können und die Angst vor dem Alleinsein zu nehmen. Ich habe eine solche Pflegehase besucht, ich kam da rein, ich sah 9 Frauen, die in ihren Betten lagen. In jedem Bett lag ein Kopfkissen mit integrierten Kopfhörern, aus denen die Musik kam, von der man annimmt, dass sie derjenige hören will. Ich habe den Verdacht, es wird bei mir Heino sein, aufgrund irgendeines Versehens. Und an der Decke animierende Strahlen, so irgendwas mit LED oder was. Der Leiter dieser Abteilung sah, dass ich etwas blass wurde, als ich da reinkam. Und sagte zu mir, Sie brauchen sich nicht zu fürchten, Sie kommen hier nicht her. Männer sterben vorher. Also nicht richtig das, was man einen Trost nennen könnte, aber eine empirische Realität, so ist es. Auf dem Weg nach Hause im Auto habe ich dann irgendwie, glaube ich, begriffen, was ich gesehen habe. Wenn ich im ICE sitze, oder auf dem Flughafen, dann sehe ich vor mir Menschen, die Kopfhörer auf dem Kopf haben. Und ich sehe Menschen vor mir, die vor sich einen Apparat aufgeklappt haben, auf dem sie animierende Strahlen beobachten können. Und das ist der Augenblick, wo ich mich gefragt habe, leben wir vielleicht alle schon in der Pflegeoase, nur wir wissen es nicht. Oder sind die Menschen mit Demenz die digitale Avantgarde dieser Gesellschaft. Also diejenigen, die eigentlich das leben, wohin wir alle auf dem Weg sind. Aber ernsthaft gewendet kann man sagen, die Geschichte zeigt mir, dass die Menschen, die das machen da mit der Pflegeoase, das Beste wollen, habe ich überhaupt nicht, keine Frage. Aber vielleicht ist es so, dass wir daran sehen können, dass wir mit leeren Händen dastehen. Dass wir nicht wirklich wissen, was gut ist für die Menschen mit Demenz. Und dass aber das uns gerade wach hält, vielleicht in unserer Sensibilität oder wach halten kann in unserer Sensibilität für diejenigen, die in dieser schwierigen Lage sind und vor allen Dingen auch für die Angehörigen. Und das ist dann nochmal so eine Illustration dieses Paulus-Satzes. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie viel teilt uns die Demenz eigentlich mit über das, was wir alles nicht können, wo wir mit leeren Händen darstellen? Und die leeren Hände sind ja die Voraussetzung dafür, jemand anders umarmen zu können. Und der letzte Satz, über den ich also nachdenke und über den Sie vielleicht auch geneigt sind nachzudenken, ob nicht auch dieser Satz der Seligpreisung Selig sind die geistlich Armen, je nachdem, wie man übersetzen will. Und wenn das wahr wäre, dann müsste man sich vielleicht gelegentlich veranlasst sehen, vor den Menschen mit Demenz eher respektvoll niederzuknien, als sie nur als Objekte zu betrachten. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ich habe mein Mikro nicht vergessen.
Wir sprechen jetzt nicht von Demenz.
Nee, genau. Und da ist jetzt gleich die erste Frage. Ich habe jetzt mein Mikrofon vergessen. Ich habe ja vorhin, habe ich mich schon als PIN-Nummern und Passwörter-Vergesserin geoutet. Und hier kommt jetzt nochmal die Frage, ob du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen kannst. Wann weiß man, ob man von Demenz betroffen ist? Gibt es diagnostische Merkmale? Also noch ein bisschen präziser als Mikrofon vergessen, oder?
Ja, man kann natürlich in eine entsprechende medizinische Praxis gehen und sich diagnostizieren lassen. Ich hatte neulich nach einem Vortrag das köstliche Vergnügen, dass zwei ältere Herren auf mich zukamen und gesagt haben, wir wollen Ihnen mal sagen, wir sind beim Demenz Test habe durchgefallen. Ich weiß bis heute nicht, was es bedeutet. Also man kann sich testen lassen. Die Frage ist nur, was es eigentlich bedeutet, wenn ich diesen medizinischen Schnitt habe. Es ändert sich ja nichts, außer dass ich beunruhigt bin oder meine Angehörigen. Also ich habe schon manchmal überlegt, wenn ich das doch eben hinzufügen darf, mein Team hat mir wahrscheinlich gesagt, jetzt gehst du mal zur Demenzdiagnose, um das mal auszuprobieren und einmal als Professor und einmal als Vagabund. Mal gucken, ob da ein unterschiedliches Ergebnis rauskommt. Also ich habe es nicht gemacht, zu feige. Ich habe gedacht, die lassen mich vielleicht nicht mehr wieder raus. Aber ich glaube, es gibt nicht diesen Augenblick, man kann es vielleicht festmachen daran, wenn ich nicht mehr alleine kann. Also, ich würde es an den sozialen Dimensionen nicht festmachen. Also was die Ärzte machen, ist, dass die an eine Uhr zeigen und dann muss man sagen, das ist jetzt 10:10 oder 10:03. Ja, das kann man machen. Wer für sich selber diese Sicherheit braucht, kann sich eine Diagnose geben lassen.
Gut, und die Sicherheit ist aber, so verstehe ich dich, nur sehr fadenscheinig, weil was habe ich davon, ob ich jetzt weiß, ich habe jetzt eine offizielle Demenzdiagnose oder nicht? Was ist das für eine Sicherheit?
Ich würde das so sagen, es gibt Menschen, die das anders sehen und ich habe da keinen Alleinanspruch auf die Wahrheit. Ich würde das für mich so nicht akzeptieren, ich würde das nicht machen für mich.
Du hast sehr eindrücklich diese schöne Pflegeoase beschrieben. Hier fragt jemand, wie sieht Ihre bevorzugte Pflegeoase aus?
Ich versuche zu begreifen, was in dieser Frage steckt. Also es ist ja die Frage, wie soll es aussehen, wenn, wahrscheinlich ist damit gemeint, wenn es mir zustößt. Und ich muss sagen, ich möchte das nicht planen und ich verstehe das. Wiederum ich, nicht jeder andere. Für mich ist das ein Ausdruck meines Vertrauens in das Leben, vielleicht meines Vertrauens in Gott, dass ich dies, was auf mich zukommt, auf mich zukommen lasse. Und ich werde dann sehen, diese Manie, die wir haben, alles planerisch in den Griff zu bekommen und zu wissen, dass, da gehe ich dann dahin und dann gehe ich nach Zürich und lasse mich umbringen oder ich gehe in dieses super edel Pflegeheim. Das will ich nicht, sondern ich will, dass meine Zukunft offen ist und dass das, was mir beschieden ist, auf mich zukommt.
Ich würde da nochmal nachhaken wollen. Hier schreibt jemand, du hast von einer erwärmenden Gesellschaft gesprochen, das wäre schön. Wie sieht die konkret aus?
Naja, dafür gibt es natürlich keine Rezepte, aber ich glaube, dass man leichter sagen kann, was sie nicht ist. Was übrigens eine christliche Formulierung ist. Augustin hat immer gesagt, wir wissen, was Gott nicht ist, aber was er ist, wissen wir nicht. Und ich glaube, so kann man auch sagen, über eine Kommune, die keine Nachbarschaft kennt, die keine Unterstützungsbereitschaft kennt, die nichts dafür tut, dass alleinlebende Menschen irgendwie zurückgeholt werden, das ist eine, die nicht wärmt. Und ich glaube, der einzelne Akt des Christen, des Nichtchristen, des human gesinnten Menschen, wie dieser Straßenbahnschaffner, ist der zur Erwärmung an diesem Ort, wo mir das geschieht, beiträgt. Man kann das, also es sind eigentlich die biblischen Geschichten, die neutestamentlichen Geschichten, die das ja eigentlich zum Kernthema haben. Wir haben es in den letzten 2000 Jahren nicht unbedingt immer und überall hingekriegt und man kann im Moment den Eindruck haben, dass es eher schlechter wird mit der wärmenden Gesellschaft. Aber die Aufgabe ist eigentlich klar, dass du sehen, den anderen, dem anderen meine Liebe schenken. Und ich glaube, auch das ist eigentlich das Wichtigste. Das kommt mir manchmal so vor, dass viele alte Leute nur sich und ihr Wohlergehen im Auge haben. Das wird ihnen nur gut gehen, wenn sie den anderen sehen.
Hier gibt es nochmal eine Frage, die schließt ein bisschen an das an, was du eben gesagt hast, so dieser Wunsch, sich vorbereiten zu wollen, was du ja so in Frage gestellt hast. Hier fragt aber trotzdem noch ein Angehöriger, wie kann ich mich dann darauf vorbereiten, wenn vielleicht mein Partner, das steht ja jetzt nicht, oder meine Mutter oder mein Vater an Demenz erkrankt oder ich den Eindruck habe, es geht in die Richtung.
Ich meine, es gibt natürlich Dinge, die man wissen kann über Demenz. Zum Beispiel, wenn jemand immer unsicherer wird, wir haben das vorhin in dem schönen Beispiel, dem Theaterbeispiel gesehen, dann ist es nicht angebracht und ist nicht freundlich, wenn ich ihn ständig mit Fragen konfrontieren würde, auf die der Betreffende keine Antwort hat, wie das bei dieser Honig im Kopf Geschichte ist.
9+3.
Ja, also sag mal, wenn ich nicht mehr gut im Leben erinnerungsmäßig zu Hause bin, da muss ich nicht fragen, weißt du noch, was heute für ein Tag ist? Das hilft nichts. Also insofern, es gibt bestimmte Dinge, die man wissen kann, da gibt es entsprechende Angebote, Kurse. Und ansonsten, glaube ich, geht es darum, dass wir uns als Menschen offen und sensibel halten und uns der Freundschaft anderer vergewissern. Also man kann das nicht alleine durchstehen. Ich meine, die Pflege von Menschen mit Demenz ist nach wie vor allen Dingen eine Sache, die Frauen machen. Und wir wissen, dass viele von denen zusammenbrechen irgendwann, weil es zu viel ist. Und das heißt, da kann man auch nicht überall nur professionelle, bezahlte Dienstleistungen finden. Das funktioniert aus vielen Gründen nicht. Ich brauche Freunde, Nachbarn, Verwandte, die mich unterstützen. Das ist das, was zur Vorbereitung gehört, zu wissen, dass ich ein Mensch bin, der auf andere angewiesen ist.
Genau. Also würdest du raten, wirklich ein gutes Netzwerk an Freunden, Nachbarn zu haben, darauf zu achten und sich vor allen Dingen daraus nicht zurückzuziehen?
Ja, das so gut das geht. Es ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Also nach allem, was wir wissen, werden die Menschen ja eher einsamer, als dass sie sich miteinander verknüpfen. Aber das ist der Kernpunkt. Alleine geht's nicht.
Derjenige, der die Frage nach der Pflegeoase gestellt hat, hat auch noch eine zweite Frage formuliert. Was ist mit jenen, die mit Mitte 50 bereits an Demenz erkranken?
Ja, es gibt, der Begriff Demenz ist ja ein Dach über sehr viel unterschiedliche Phänomene. Man kann nach einem Schlaganfall eine Demenz haben und die hat mit dem, was ich versucht habe, als eine Alterserscheinung zu beschreiben, natürlich nichts zu tun. Das ist ein anderer Dampfer, auf dem man sich da befindet. Auch infolge von HIV/AIDS kann es so etwas geben wie einen Zerfall und Verfall des Verstandes. Ich meine, das ist selbstverständlich sozusagen eine medizinische Krankheitsphänomengeschichte. Aber die entlastet uns auch nicht von der Frage, was wir als Kommune machen. Also dieses Phänomen, dass manche verwirrt aus dem Krankenhaus zum Beispiel entlassen werden. Wir machen gerade so ein Projekt für das Sozialministerium. Was passiert? Kannst du nicht jemanden, der verwirrt ist, am Freitagnachmittag um 5 ins Taxi setzen und nach Hause schicken? Da muss etwas sein, was auch nicht professionell, dienstleistungsmäßig und bezahlt ist, sondern da brauchen wir die Bereitschaft, der Nachbarschaft, der Kommune, so jemanden erstmal nach Hause zu tragen und ihn wieder in die Gemeinsamkeit aufzunehmen. Das sind die Fragen, mit denen wir beschäftigt sind.
Genau, hier gibt es nochmal so zwei Fragen, die ein bisschen auf das eingehen. Du sagtest ja, Demenz ist auch so eine, vielleicht auch eine Reaktion auf unsere schnelllebige Welt, auf eine Welt, die sich wenig Zeit nimmt. Und da sind zwei Fragen, die darauf eingehen und sagen, ja, der Trend ist aber hin zur Schnelligkeit. Und wie kann man denn die Masse zum Umdenken bewegen? Ist der Zug nicht schon abgefahren? Wie soll denn das funktionieren? Wie sollen wir denn rauskommen aus diesem Hamsterrad?
Ja, was man ja sehen kann, ist, dass offensichtlich immer mehr Menschen unter der Last dieser Hektik zusammenbrechen. Also Depression wird zur weltweit häufigsten Krankheit, so sagt die WHO. Das heißt, die Menschen, die einfach sagen, ich kann das nicht mehr. Burnout, ADHS und letztlich auch Demenz sind meiner Ansicht nach sozusagen Reaktionen auf ein zu viel, wo Menschen krank werden oder leidend sind, weil sie es nicht mehr ertragen. Die sollen wir nehmen als die Propheten unserer Gesellschaft, die etwas darüber sagen, was wir sind. Wir können die Masse nicht umknipsen, sondern, und das weiß jeder, ich weiß das also durchaus sehr klar, dass der Ausstieg aus der Hektik, aus dem Konkurrieren, aus dem Mitmachen müssen, eigentlich von mir, und zwar als ein, manchmal wie ein Erlösungsschein mich treffender Augenblick, gelingt. Und oft gelingt es nicht. Ich bin ein relativ gehetzter Mensch und die Augenblicke der Gelassenheit, ich weiß ganz genau, wo sie sind, wo ich sie finden kann. Aber oft finde ich sie nicht. Und wie soll ich, der ich das für mich nicht hinkriege, für andere Menschen sozusagen da ein Rezept dazu entwickeln? Aber es ist die Aufgabe, glaube ich, ja, von auch sowas wie Gemeinde und Kirche, dies ins Zentrum zu tun und nicht mitzumachen, in dem immer mehr an Beschleunigung und Hektik etc. Also, das ist ja, ich denke, heute hier so ein Ort, wo die Gelegenheit ist, darüber nachzudenken, wie weit bin ich eigentlich reingezogen in diesen Wahnsinn, der mich kaputt macht. Und darum geht's. Deswegen ist das eine schöne Veranstaltung.
Es gibt ja den therapeutischen Grundsatz, der wirklich wahr ist. Du kannst andere Menschen nicht verändern. Den einzigen Menschen, den du verändern kannst, bist du selbst. Und deshalb, glaube ich, müsste man so eine Frage nicht theoretisch die Masse, die Gesellschaft, Europa, sondern ich. Wo kann ich das ändern für mich? Und wenn jeder an sich arbeitet, dann kann auch eine Gesellschaft nach und nach verändert werden. Ich möchte hast du noch eine Frage oder eine letzte Frage? Du bist ja auch sehr viel in Afrika unterwegs und da will ich gerne die Brücke hinbauen. Gibt es in Afrika Demenz oder ist das ein Problem unserer alten Gesellschaft, der westlichen Gesellschaft, und in Afrika ist das noch gar nicht?
Ich bin in der vorigen Woche aus Malawi gekommen, das liegt so ganz im Zentrum Afrikas, nennt sich selbst das warme Herz Afrikas. Die Hälfte der Bevölkerung hungert, weil infolge der Klimaveränderung die Ernten immer häufiger ausbleiben. Und das ist immer so ein Augenblick, wenn ich da bin, der mich auch auf dem Weg heute Morgen hierher begleitet hat. Drehen wir uns nicht eigentlich um Luxusprobleme, wenn wir uns mit so einem Thema wie der Demenz befassen, während auf der Welt immer mehr Menschen einfach nichts zu essen haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dieses Thema, weil es uns und unser Leben betrifft. In Afrika selber ist die Demenz gewissermaßen im Aufblühen, im Rahmen, in dem Maße, in dem diese Gesellschaft uns imitieren. Traditionell, ich bin seit 40 Jahren in Afrika, ich habe Demenz sehr, sehr selten gesehen. Ich habe sehr, sehr häufig das Leiden an Hunger gesehen und für mich verknüpft sich das so, weil ich das, was ich da sehe, dass der Regen nicht mehr kommt und dass deswegen kein Mais mehr da ist und deswegen die meisten Menschen, wenn sie etwas haben, nur eine Schüssel Maisbrei am Tag haben. Dass das etwas zu tun hat mit dem, was wir leben, weil die Klimaveränderung natürlich von hier aus gemacht wird. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die auch eine im Kern christliche ist. Was hat unser Lebensstil, unser exzessiver Lebensstil, konsumistischer Lebensstil, eigentlich damit zu tun, dass die da unten irgendwie einen leeren Magen haben? Und was kann ich daran was ändern? In meinem Lebensstil, auch da gilt das, was du gesagt hast, ich kann das nicht für andere sagen. Ich kann nur mich fragen, ob ich bereit bin, mich zu ändern.
Also ich würde sagen, wir danken dir wirklich ganz herzlich für deine Bereitschaft, auf die Fragen zu antworten. Und ich hätte das Gefühl, wir könnten jetzt hier noch länger sitzen. Oder wir könnten dich zu den nächsten 10 Go-Specials einladen, zu verschiedenen Themen. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr gewinnbringend und wertvoll für uns. Also vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal einen ganz herzlichen Applaus. Danke. Ja. Danke.
Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Dankeschön.
Ich darf nicht mehr Auto fahren. Ich bin zu gefährlich. Ich darf nicht mehr arbeiten. Keine Versicherung. Und die Nachbarn gucken auch schon so komisch. Statt zu kochen, esse ich jetzt im Altersheim. Keine Frage, die Küche ist gut. Aber was soll ich denn im Altersheim? Ich stand bis eben noch mitten im Leben. Jetzt stehe ich daneben. Na, wie geht es uns denn heute? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte schreien. Nur mit welchem Ton?
Von Ihnen haben bestimmt Geschichten im Kopf, die Sie betreffen in Ihrem Umfeld, in Ihrem Leben, Kränkungen und Schmerzen. wir zusammen Lieder singen für Gott. Und das ist für mich immer eine sehr heilende Zeit.